Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit... Ja, ich bin gerade im Gespräch mit Jakob Springfeld. Er hat das Buch geschrieben, Der Westen hat keine Ahnung, was im Osten passiert. Und ich muss sagen, wahrscheinlich hat er sehr recht, weil ich glaube, die wenigsten von uns wissen im Westen, was da drüben im Osten eigentlich passiert. Wie ist denn deine Grundstimmung mittlerweile?
Nach wie vor sehr durchwachsen. Also einerseits verschärft sich die Situation und ich glaube, die extreme Rechte wird immer normaler in An- und Ausführungszeichen, gerade auch durch eine Tolerierung einiger konservativer und eigentlich demokratischer Menschen in Verantwortung. Andererseits erlebe ich gerade auf meiner Lesungstour auch an Schulen immer wieder sehr, sehr tolle Gespräche, auch in kleineren ost- und westdeutschen Orten mit Menschen, die es teilweise wirklich nicht einfach haben, wenn sie sich klar gegen Neonazis positionieren, aber sie tun das eben in Teilen nach wie vor und weiterhin. Und ja, in diesem Gefälle bewege ich mich irgendwie und versuche weiterhin durchzustarten.
Ja, das muss da auch sehr nervend aufreibend sein. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es nervt mich so unwahrscheinlich, dass auch wir hier in Gießen da echt immer wieder Probleme haben.
Auf jeden Fall. Also und wie ich vielleicht eingangs schon so ein bisschen meinte, geht es mir vor allem auch manchmal gar nicht nur um diese gewaltbereiten Neonazis, die für mich sehr häufig nur die Spitze des Eisbergs darstellen, sondern vor allem auch um die Kräfte, die dafür sorgen, dass es keinen Widerspruch gibt. Um da vielleicht nochmal ein aktuelles Beispiel zu nehmen, was mich wirklich fast schon ein bisschen gelähmt hat aus dem vergangenen Jahr in meiner Heimatstadt Zwickau in Westsachsen mit 90.000 Einwohnern. Dort wurde in den Zwickauer Jugendbeirat ein angeschlossenes Gremium an den Stadtrat ein junger AfDler gewählt. Und nachdem dieser AfDler in dieses demokratische Gremium, den Jugendbeirat, gewählt wurde, kamen NDR-Recherchen zutage, die belegen konnten, dass dieser junge AfD-Politiker im Jugendbeirat Kontakte zu rechtsterroristischen Gruppen gehabt hat. Und daraufhin gab es einen Antrag, um diesen AfDler mit rechtsterroristischen Gruppen aus dem Jugendbeirat auszuschließen, aber eine größere Mehrheit des Zwickauer Stadtrats stimmte gegen diesen Ausschluss, unter anderem eben größere Teile der Zwickauer CDU-Fraktion. Und das ist das, was mir wirklich zu denken gibt, dass auch Menschen in demokratischen Parteien eben nicht davor gefeit sind, in Teilen auch ja rechtsextrem nahe Positionen zu vertreten.
Ja, das ist ja auch die Angst, die ich mittlerweile einfach mit unserem neuen Bundeskanzler habe. Ich fremdel mit ihm noch sehr stark.
Ja, mir geht's da, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Und das, was ich fast noch mehr erschütternder fand, als zum Beispiel die Abstimmung mit der AfD im Bundestag, war, dass auf die zahlreichen zivilgesellschaftlichen Reaktionen keine ernstzunehmende Reaktion der CDU-Führung gefolgt ist. Also man muss sich das doch wirklich mal auf der Zunge gehen lassen. Da tritt ein Michael Friedmann aus der Partei aus und ein Holocaust-Überlebender gibt sein Bundesverdienstkreuz zurück und nicht mal das sorgt dafür, dass auch nur 5 Minuten lang Selbstkritik an diesem Handeln, an dieser Vorgehensweise von Leuten wie Friedrich Merz gezeigt wurde. Und dementsprechend finde ich schon auch, dass es dann in gewisser Hinsicht so einen kleinen Beigeschmack hat, wenn gerade alle in tiefer Trauer um Margot Friedländer Selfies auf Social Media mit ihr teilen, aber sich meiner Ansicht nach nicht wirklich in der Verantwortung, die sie uns allen mit auf den Weg gegeben hat, entsprechend verhalten. Das löst bei mir Bauchschmerzen aus und nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir gerade in kleineren ländlichen Orten in Ostdeutschland beispielsweise gar keine andere Wahl, als weiterhin zu versuchen, die vernünftigen Stimmen, die es auch in der CDU gibt, weiter zu überzeugen und irgendwie mit ins demokratieverteidigende Boot zu ziehen. Denn ich glaube, dafür brauchen wir jeden Einzelnen. Und ich bin dankbar, dass es auch in der Union so Stimmen wie Marco Wadowitz gibt, die eben versucht haben, zumindest mal ein AfD-Verbotsverfahren irgendwie auch im Diskurs stärker überhaupt erstmal ins Gespräch zu bringen. Was daraus jetzt wird, bleibt natürlich fraglich.
Ich finde es schon sehr schwierig, wenn ich jetzt sehe, dass unser Verfassungsschutz, der ja auf dem rechten Auge teilweise auch sehr blind war oder ist, sagt, die AfD ist verfassungsfeindlich und die CDU sagt, naja, also ob wir jetzt ein Verbotsverfahren anstrengen sollten, finde ich extrem schwierig.
Ja, und vor allem, also mich überzeugen auch die Gegenargumente nicht so wirklich. Also die bestehen ja meistens daraus zu sagen, ja, die AfD ist jetzt schon zu groß, es ist zu spät dafür. Bei der NPD war es damals zu früh und sie war zu klein. Dann wird sehr häufig diese Opferrolle angeführt, dass die AfD das ja total für ihre Propaganda ausnutzen würde, wenn der Staat irgendwie gegen sie vorgänge. Die AfD suhlt sich seit Jahren in der Opferrolle, egal was man gegen sie unternimmt oder nicht unternimmt. Und ich für meinen Teil halte es einfach für sehr widersprüchlich, wenn man es zulässt, dass AntidemokratInnen mit demokratischen Mitteln diese Demokratie aushöhlen und aushebeln können. Mhm. Und ich meine, es ist ja auch offen, was aus so einem Parteiverbotsverfahren herauskommt. Ich sage ja auch nicht, wir müssen diese Partei jetzt unabhängig von Gerichtsentscheidungen verbieten, aber dass man sich diesem Verfahren überhaupt erstmal stellt und zumindest vielleicht Teilverbote erwirkt oder dafür sorgt, dass die Parteifinanzierung gekappt werden könnte, das wären, glaube ich, schon wichtige Schritte, die ja übrigens auch nicht ausschließen, diese Partei auch politisch weiterhin zu bekämpfen. Ich glaube, niemand, der ein AfD-Verbot fordert, glaubt und denkt, dass es mit einem AfD-Verbot alleine getan wäre. Die Menschen, die diese Partei wählen würden, wären natürlich trotzdem noch da. Deswegen braucht es meiner Ansicht nach ganz eindeutig beides. Natürlich politische Maßnahmen und aber auch vielleicht ein Verbotsverfahren, was ja natürlich eher symptombekämpfend wirken würde und nicht wirklich an die Ursache gehen würde.
Richtig. Wie groß ist eigentlich mittlerweile die Macht bei der Kommunalpolitik von der AfD aus bei euch im Osten?
Boah, schwer auf den Punkt zu bringen, aber ich würde sagen, sehr, sehr groß. Und gerade wenn man auf die Brandmauer-Debatte auf der Bundesebene guckt, dann muss man halt konstatieren, dass die Brandmauer im ländlichen Raum, übrigens auch in Westdeutschland, schon sehr, sehr, sehr lange gebrochen oder gefallen ist, weswegen ich auch diese große Empörung Anfang des Jahres so ein Stück weit nicht teilen konnte, einfach weil es für mich wie eine logische Konsequenz gewirkt hat, aus dem, was auch in Bundesländern wie Thüringen im Landtag schon seit einer ganzen Weile vonstatten gegangen ist. Ja.
Also ich sehe das Problem jetzt noch nicht mal mehr nur in Ostdeutschland, sondern ich sehe das mittlerweile auch als ein komplett deutsches Problem, was wir da einfach haben. Also, ne, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, also okay, jetzt hier Gießen geht noch, aber wenn ich dann in die Nachbargemeinden schaue, da wird es dann auch immer schlimmer. Und auch hier jetzt, ich bin ja immer als Wahlhelfer bei Bundestagswahl, Landtagswahl und sonstige Wahlen und mir tut jede Stimme, die ich für die AfD zählen muss, tut mir weh.
Ja, also ich habe halt wirklich das Gefühl, dass wir als Gesellschaft meisterhaft darin sind, die Verantwortung immer wieder so ein Stück weit hin und her zu spielen. Und ja, ich finde, wer heutzutage sagt, dass die Krise der Demokratie primär ein ostdeutsches Problem ist, er relativiert diese Krise, weil sie ganz offensichtlich ein deutsches und in Anführungszeichen nicht mal nur ein deutsches, sondern ein globales Problem darstellt. Und das, ja, also ich finde, das muss man auch irgendwie beidseitig betrachten. Mhm. Ich treffe häufig Westdeutsche, die mit dem Finger auf den Osten zeigen und vergessen, vor der eigenen Haustür zu kehren. Aber ich treffe auch manchmal Ostdeutsche, die für das, was im Osten passiert, einzig und allein den Westen und Ost-West-Ungleichheiten und geringere Löhne und Co. verantwortlich machen. Und damit will ich nicht sagen, dass wir über Strukturschwäche im Osten nicht sprechen müssen. Ich finde, es ist ein Problem, dass Leute im Osten weniger verdienen, weniger erben, weniger in hohen Ämtern repräsentiert sind. Aber das ist für mich trotzdem keine Entschuldigung oder Rechtfertigung dafür, antidemokratische Kräfte groß zu machen. Und da würde ich mir manchmal so eine Art, ja, einfach einen differenzierteren Diskurs wünschen.
Ja, also ich wünsche mir auch manchmal einen differenzierteren Diskurs, auch von unseren Politikern in Berlin und auch von Politikern auch vom Land auf Landesseite. Also auch teilweise hier im Land Hessen finde ich, wir müssen mehr in den Diskurs gehen. Wir müssen mehr zuhören. Wir müssen einfach auch mal sagen, ey, das und das kommt auf uns zu, weil es gibt keine einfachen Lösungen für die Probleme, die wir haben.
Ja, und das hat sich, dieses Problem hat sich für mich auch in der Wahlkampfrhetorik sehr stark wiedergespiegelt. Da ging es immer darum, den Wohlstand genauso wie er ist zu verteidigen und zu sagen, alles bleibt irgendwie beim Alten. Aber die Leute sind ja sehenden Auges in einem Prozess, in dem sich sehr, sehr vieles verändert in Bezug auf die Klimakrise, in Bezug auf Fachkräftemangel, in Bezug auf näher rückende Kriege und Co. Und deswegen, ja, würde ich mir da auch eine neue Ehrlichkeit wünschen und vor allem auch eine Ehrlichkeit, die nicht vereinfacht, das Problem oder die Probleme, die ja in diesem Land ganz reell existieren, dann irgendwie sündenbockartig auf MigrantInnen abgeschoben werden würden. Und ich will damit gar nicht sagen, dass wir nicht auch über Migration sprechen sollten, aber ich fand es schon sehr absurd, auch nach den millionenfachen Demokratieprotesten im vergangenen Jahr, dass daraufhin kein Demokratiefördergesetz oder Bildungsprojekte oder andere strukturbildende Maßnahmen gefolgt sind, die vielleicht die Zivilgesellschaft im ländlichen Raum unterstützt hätten, sondern ich hatte oft den Eindruck, dass die primäre Antwort auf unseren Protest war, dass wir jetzt eine noch verschärftere und in Teilen rassistische Migrationsdebatte führen. Und ich glaube, das geht so ein Stück weit am Thema vorbei und sorgt vor allem auch erwiesenermaßen, auch wissenschaftlich bewiesenermaßen nicht dafür, dass man den extremen Rechten den Wind aus den Segeln nimmt.
Wobei Extremismus im Allgemeinen, finde ich, immer ein sehr, sehr schwieriges Problem ist. Also nicht nur Rechtsextremismus, sondern auch Linksextremismus. Also extreme Beispiele sind immer schlecht. Wobei momentan einfach der Rechtsextremismus wirklich, ich kenne auch, ich habe viele Juden bei mir an der Arbeit, also mit denen ich zusammenarbeite. Und die sind auch über 80. Und die haben mittlerweile richtig Angst.
Total. Also, und das würde ich ganz ähnlich sehen. Ich finde es zum Beispiel auch wichtig, dass wir uns auch als Demokraten oder ich jetzt als Linker, dass wir uns zum Beispiel auch gegen Islamismus positionieren oder dass wir zum Beispiel auch sagen, ja, es gibt auch türkischen Nationalismus, der eine Bedrohung für kurdische Menschen darstellt. Richtig. All das sind irgendwie auch existente Probleme, denen man nicht irgendwie einfach aus dem Weg gehen sollte. Und gleichzeitig würde ich mir eben auch da hoffen, dass man es schafft, diesen Diskurs differenzierter zu führen. Weil wenn ich dann irgendwie erlebe, dass sich meine afghanischen Freunde in Zwickau dafür rechtfertigen müssen, aus Afghanistan zu sein und mit pauschalen Terrorismusvorwürfen konfrontiert werden, obwohl sie selbst vor Terrorismus und Islamismus geflohen sind, da muss ich schon schlucken und finde es auch einfach unfassbar, dass Leute das nicht verstehen können. Also, ja.
Also nicht jetzt falsch verstehen. Also ich bin eher links wie rechts, das glaube ich, weißt du auch.
Ja.
Also, wenn wir gegen Extremismus, bin ich halt einfach prinzipiell. Also, ne? Ja. Und vor allen Dingen, ich finde es so schwierig, dass man immer wieder sagt, man verbietet so viel, wir sind in einer Verbotsgesellschaft. Es hat in den letzten Jahren niemand irgendwas verboten. Also es hat keiner verboten, Fleisch zu essen, es hat keiner verboten, nicht zu gendern. Das ist vollkommen, das wurde gar nicht verboten. Es wurde angeregt, weniger Fleisch zu essen oder ja, zu gendern. Und die politische Rechte hat dann daraus ein, und auch die CDU hat daraus mehr oder weniger für mich eine, ja, also die haben eine komplett falsche Richtung eingeschlagen.
Naja, und ich sag mal, wenn das gesellschaftliche Bild verfängt, dass sich die Demokraten und die Linken nur um Genderfragen und Veganismus kümmern würden, dann ist das natürlich ein tolles, erzeugtes Narrativ, was den Rechten in die Hände spielt. Und ich finde das immer wieder sehr absurd. Also ich sag, also gerade die Grünen oder auch die Linkspartei, die hat meiner Ansicht nach in den letzten Jahren vor allem über steigende Mieten, Klimakrise und Co. gesprochen, deren Hauptprogrammatik war irgendwie nie zu sagen, wir müssen jetzt alle gendern. Aber genau. Ganz viele Menschen haben, glaube ich, auch durch Social Media und TikTok genau dieses Gefühl, dass diese Parteien sich nur um diese Themen kümmern. kümmern würden. Und ich glaube, das zeigt leider auch, wie erfolgreich Desinformationskampagnen ja in Teilen auch gefördert von Russland und Co. mittlerweile in diesem Land sind.
Ja, ja, das ist ja sowieso, das ist, wenn ich mir dann überlege, dann soll der ÖRR abgeschafft werden und gleichzeitig lädt der ÖRR laufend irgendwelche Rechten ein. Ich finde das so absurd teilweise.
Total. Und ich glaube, das ist die Frage, bekomme ich auch sehr oft gerade bei Lesungen gestellt. So, spricht man noch mit extremen Rechten oder lässt man es besser sein? Und ich finde erstmal, dass es darauf nicht unbedingt eine einfache Antwort gibt. Ich sag gerade, wenn ich im Schulkontext unterwegs bin und nach einer Lesung steht unter vier Augen eine extrem rechte Person vor mir, die sich mit mir unterhalten will, dann bin ich erstmal dankbar, dass sich diese junge Person gerade zu mir getraut hat, um mit mir zu sprechen. Und gleichzeitig, ja, stimme ich dir total zu, wenn Alice Weidel so absurde Aussagen raushaut, wie Hitler sei ein Kommunist gewesen. Und dann bekommt sie bei Karin Mioska erstmal 45, 30 Minuten Zeit, um diese Aussage zu erklären. Dann läuft, glaube ich, ziemlich viel schief. Und ich glaube, das zeigt auch, dass wir als Gesellschaft auch aufpassen müssen, nicht über jedes Stöckchen zu springen, was die extreme Rechte uns hinhält, und dann zu vergessen, über unsere eigenen Themen, die ja auch existent sind, zu sprechen. Also auch zum Beispiel, wenn sich ein Elon Musk hinstellt und ganz kalkuliert eine Gestik macht, die einem Hitlergruß sehr, sehr nahe kommt, und dann alle Zeitungen diesen Hitlergruß abdrucken, dann sorgt er, glaube ich, für genau das, was er möchte, nämlich im Gespräch zu bleiben und irgendwie den Diskurs zu bestimmen. Ja. Ich glaube, das ist aber auch eine sehr, für mich ist das auch eine Art Dilemma, denn einerseits, man muss ja auf diese Grenzüberschreitungen reagieren, weil wenn man sie nicht skandalisiert und nicht darauf reagiert, dann wirkt es so, als seien diese Vorgänge normal. Andererseits darf das eben auch nicht dazu führen, dass wir gelähmt sind im Hamsterrad des Reagierens und dabei vergessen, über andere gesellschaftliche Probleme und vielleicht auch progressive Lösungsansätze zu sprechen.
Ja, aber warum passiert das eigentlich, oder warum passiert das hauptsächlich im Osten mit dem Rechtsrutsch? Warum waren im Endeffekt erstmal, weil ich würde nicht mal sagen, dass es nur ein ostdeutsches Problem ist, sondern auch ein westdeutsches. Ich finde es schlimm, dass ich das auch noch sagen muss. Warum verfängt sich das eigentlich so, also in Zwickau und so? Warum?
Genau, also vorab nochmal, ich finde das echt wichtig zu sagen, also klar, wenn man auf die Wahlkarte nach der Bundestagswahl geblickt hat, dann war der Osten halt blau und der Westen schwarz, und das ist natürlich erstmal ein großer Unterschied. Und andererseits finde ich ziemlich absurd, dass die AfD in Westdeutschland hohe zweistellige Ergebnisse erreicht, Ergebnisse, die vor 5 oder 6 Jahren die AfD im Osten erreicht hat, und dort waren sie noch Material, um sich gesamtdeutsch darüber zu echauffieren, aber mittlerweile kann man ja wieder getrost auf Sachsen zeigen, wo die AfD mittlerweile bei knapp 40% steht. Und ich finde, man kann daran eigentlich ganz gut erkennen, dass Westdeutschland leider aktuell zeitverzögert dem folgt, was im Osten passiert, und ich hoffe, dass wir diese Entwicklung gesamtdeutsch sozusagen irgendwie verhindern können, wenn wir auf den Osten blicken. Also ich schaue gerade immer ganz gerne so einfach mal auf die Biografie von meinem Papa. Der ist in der Nähe von Zwickau aufgewachsen, war nach der Wiedervereinigung erstmal eine Zeit lang arbeitslos und ist jetzt bei Volkswagen gelandet. Und bei Volkswagen gab es natürlich in den letzten Monaten Diskussionen über Werksschließungen, möglicherweise über Jobs, die gekürzt werden und all diese Dinge. Ja. Und ich glaube, das sorgt eben bei Menschen, die in Teilen schon mal eine Transformation durchlebt haben, die zu einem sozialen Abstieg geführt hat, das sorgt natürlich gerade bei denen heutzutage wieder für große Abstiegsängste, die von AfD und Co. Mit der Gießkanne begossen werden sozusagen. Und gleichzeitig weise ich auch mal darauf hin, dass es auch zu DDR-Zeiten schon Rassismus gab, zum Beispiel gegen vietnamesische, mosambikanische Gastarbeitende, und über all diese Probleme wurde damals halt nicht wirklich viel gesprochen, weil das nicht so ganz in die sozialistisch-antifaschistische Staatsdoktrin hereingepasst hat. Also ich glaube, es ist eine lang gewachsene Kontinuität.
Das ist im Endeffekt, es gab den Rassismus auch in der DDR, und das vergessen auch viele. Also nicht nur in Westdeutschland gab es den, sondern es gab den auch in der DDR. Das ist halt einfach das ist bei uns einfach irgendwo so drin. Warum, wieso, weshalb, ich weiß es nicht. Ich frage mich aber auch, warum Frauen eigentlich die AfD wählen. Also, wenn ich mir ihre Tradwife oder Inselkultur da ansehe, da stehe ich jedes Mal da und kriegt die Krise. Wie kann man nur als Frau die AfD wählen? Warum ist es so? Hast du da irgendeine Idee?
Ich sag mal, es gibt, glaube ich, ja so viele dieser Widersprüche. Also warum wählen in Teilen auch queere Menschen AfD oder sogar Menschen mit Migrationsgeschichte wählen in Teilen AfD? Und ja, die meisten Menschen, die AfD wählen, sind Leute, die auch ökonomisch absolut nicht vom Programm der AfD irgendwie profitieren könnten. Aber ich glaube, die AfD hat es eben geschafft, eine gesellschaftliche Erzählung zu verkaufen und stark zu machen, die sie als die vermeintlichen Retter des deutschen Volkes darstellen. Und ich glaube leider, dass die Erzählung von progressiver Seite, das hat man ja auch im Wahlkampf von Kamala Harris ganz gut sehen können, ja, dass die sich sehr viel darauf gestützt hat, einfach nur zu sagen, wir sind gegen diese Negativentwicklung. Aber ich glaube, dieses Dagegensein ohne eine eigene Idee, ohne eine eigene Erzählung, auch eine Zukunftsperspektive anzubieten, das verfängt leider in weiten Teilen der Gesellschaft nicht so stark wie stark polarisierende, griffige, kurze Statements, ob auf Social Media oder leider eben auch in den bundesdeutschen Talkshows.
Also ich finde einfach, die deutsche Politik oder auch die weltweite Politik sollte langsam sicher vielleicht mal Visionen entwickeln. Also einfach mal zu überlegen, wofür stehe ich eigentlich oder wofür wollen wir stehen?
Absolut. Und ich glaube, das ist auch, wenn ich jetzt an meinen Aktivismus oder unseren Aktivismus in Ostdeutschland, in Sachsen denke, dann merke ich, dass wir da in Teilen auch Teil des Problems sind, weil wir eben häufig Getriebene von rechts außen sind. Denn ich war ja eigentlich auch mal mit Fridays for Future und der Klimabewegung an die politische Startlinie getreten. Das heißt, wir wollten irgendwie Wirtschaft demokratisieren, für Klimagerechtigkeit sorgen, hatten eine Menge spannender Ideen, was wir irgendwie, wie wir irgendwie Deutschland und die Welt verändern wollten. Und leider ist auf all diesen Protest sehr häufig sehr viel Bedrohung, Hass und Co. von rechts außen gefolgt, was dazu geführt hat, dass man sich schon wieder an diesem Abwehrkampf verheddert hat. Und ich würde sagen, das ist auch eins der größten Probleme. Viele denken, weil das Angebot, das die AfD macht, schlimmer ist als der Ist-Zustand, dass der Ist-Zustand automatisch gut sei. Aber ich glaube, der Ist-Zustand ist eben auch eine Gesellschaft, in der es beispielsweise eine große Ungleichheit gibt und in der Menschen im ländlichen Raum nach wie vor zum Beispiel durch einen schlechten ÖPNV oft ziemlich abgehängt sind. Und deswegen glaube ich, wenn wir eine wehrhafte Demokratie sein wollen, dann dürfen wir nicht einfach diesen Ist-Zustand so lassen, wie er ist und gegen die AfD verteidigen, sondern müssen wir eben auch Änderungen machen und die Demokratie demokratischer machen, dafür sorgen, dass junge Leute gerade im ländlichen Raum Räume und Platz haben, um sich überhaupt erstmal auch zu finden und ein Gegenangebot zu finden, als zu dieser immer normaler werdenden extrem rechten Jugendkultur, die leider in vielen Orten einfach das in Anführungszeichen coolste ist, was junge Leute so vorfinden können.
Ja, also das ist ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich arbeite ja im Kulturbereich und ich weiß zum Beispiel auch, dass eine Stadt wie Gießen demnächst im Kulturbereich sparen will. Und das ist für mich oder muss eigentlich, und das ist eigentlich der falsche Weg. Der richtige Weg ist, in Kultur zu investieren.
Das ist ja auch, also wir hatten halt jetzt auch zum Beispiel in der Ampelkoalition einen Finanzminister, der sich auf Podiumsdiskussionen gesetzt hat und dort darauf angesprochen wurde, dass es einen wissenschaftlichen Zusammenhang gibt zwischen Sparpolitik und Rechtsruck. Und er dann meinte, nee, diesen Studien schenke ich keinen Glauben. Und ich glaube, das beschreibt die ökonomische Fehlpolitik der letzten Jahre recht gut. Und deswegen glaube ich, wäre es auch essentiell, mal ganz unabhängig zur Aufrüstung, zu der man ja unterschiedliche Meinungen haben kann. Ich persönlich finde es wichtig, an der Seite der Ukraine zu stehen. Aber ich finde auch, dass es, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem sein kann, wenn in Aufrüstung Geld gegeben wird und gleichzeitig nicht auch der innenpolitische Frieden und soziale Maßnahmen mitgedacht werden. Und diese Befürchtung habe ich leider unter der Merz-Regierung, dass genau diese Themen, die ja auch der Extremrechten sind, aus den Segeln nehmen könnten, zu kurz kommen werden.
Das ist ja zum Beispiel auch, wenn ich jetzt überlege, ja, wir müssen aufrüsten, ja, logisch irgendwo, sehe ich auch irgendwo ein. Ich sehe aber auch, dass wir in den, wie du schon sagtest, in den ÖPNV investieren müssen, damit Leute aus der ländlichen Region, und damit ist es noch nicht mal weit weg von der Stadt. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel angucke, Gießen, ich kann ja immer nur für Gießen sprechen, da gibt es dann einen Ort, der 9 Kilometer von Gießen weg ist, der ist abends ab 19.30 Uhr nicht mehr existent. Er ist nicht mehr erreichbar. Du kommst von Gießen nicht an diesen Ort, weil da kein Bus mehr fährt. Und das ist schlimm.
Ja, und das finde ich übrigens auch, das kam ja auch in der Diskussion über junge Menschen, die rechtsextreme Parteien wählen würden oder wählen, manchmal auch so ein Stück weit zu kurz, weil es wurde ja ganz viel darüber gesprochen, dass sich junge Menschen auf Social Media radikalisieren. Und ja, das ist auch ein großes Problem, dass demokratische Kräfte weniger stark repräsentiert sind als antidemokratische in weiten Teilen, gerade auf Plattformen wie TikTok. Und andererseits glaube ich, dass der digitale Raum sehr stark mit dem reellen Raum zusammenhängt. Denn wenn irgendwie abends kein Bus mehr nach der Party im größeren Ort in deinen kleinen Ort zurückfährt, dann bleibst du, glaube ich, logischerweise eher zu Hause, verbringst mehr Zeit im Internet, vereinsamst schneller und radikalisierst dich im Zweifel. Und ich glaube, wir müssen ganz dringend auch da einen Diskurs führen, der beides miteinander vereint und auch da nicht zu einfache Antworten sucht.
Also wir müssen einfach mehr miteinander reden. Das ist das, was ich momentan immer wieder sage. Wir müssen mehr miteinander reden. Und zwar miteinander, also auch mal zuhören dem anderen. Gut. Und das ist vollkommen egal, wie alt derjenige ist und welche Gesinnung der hat, welche Nationalität er hat. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir mehr den Gegenüber akzeptieren, als das, was er ist.
Absolut. Und gleichzeitig würde ich auch da trotzdem favorisieren, dass wir uns nicht an den Extremrechten so abarbeiten. Also was ich damit sagen will, ist, in der Zeit, in der ich eine extrem rechte Person davon abbringe, extrem recht zu sein, in der kann ich halt im besten Falle mit 15 willigen Leuten überlegen, wie man im kleinen Ort eine Demokratieinitiative gründet, wie man vielleicht ehrenamtlich aktiv werden kann und all die Themen voranbringt, die, glaube ich, auch dafür sorgen können, im zweiten Schritt den Extremrechten so ein Stück weit den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Ja, natürlich. Also auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier überlege, ich bin hier im Arbeitskreis Kultur mit drin und überhaupt, es macht einfach viel mehr Spaß, miteinander Ideen zu entwickeln oder auch einfach mal gemeinsam etwas zu planen. Und ja. Damit erreichen wir mehr Menschen durch Lesungen, durch verschiedene kulturelle Veranstaltungen, wie wenn wir jetzt uns da hinstellen würden mit irgendeinem Extremrechten noch diskutieren. Das auf jeden Fall.
Ja, genau das.
Und ich finde es so unwahrscheinlich schwierig. Wir müssen da, glaube ich, so einen Balanceakt halten. Das ist das, was ich auch aus deinem Buch mehr oder weniger so ein bisschen rausgelesen habe.
Absolut, ja. Auf der einen Seite Dinge nicht unausgesprochen lassen und klare Kante zeigen. Auf der anderen Seite, glaube ich, nicht aus den Augen verlieren, was die Menschen vielleicht vor Ort im Kleinen einfach auch betrifft.
Einfach auch mal Spaß haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel deinen Podcast den Podcast Ortsdurchfahrt von dir zum Beispiel, glaube ich, so heißt er.
Ortskontrollfahrt, genau.
Ortskontrollfahrt. Da ist immer wieder mit Spaß. Da wird auch viel gelacht. Und ich glaube, wir sollten das Lachen nicht verlernen.
Absolut. Also ich glaube auch, dass es für viele ist eben der erste Schritt, politisch zu werden, nicht auf irgendeine Großstadt-Demo zu fahren, sondern da ist es vielleicht, sich vor Ort einfach mal auszutauschen oder gemeinsam überhaupt über die politischen Probleme vor Ort zum Beispiel ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das sind alles so Dinge, die in letzter Zeit nicht wirklich oft mitgedacht wurden. Also es braucht nicht immer eine Demo vor Ort. Es reicht auch manchmal, dass es vielleicht eine Party gibt, die gerade mal nicht von Nazis organisiert wird,
Richtig.
die aber dazu führt, dass junge Menschen zusammenkommen und sehen, sie können auch Spaß haben, unabhängig von veralteten Männlichkeitsbildern in komischen, starken nationalistischen Gruppen.
Also, dass man auch Spaß haben kann mit dem Türken oder mit dem Afghanen oder mit wem auch immer, dass man
Auch
einfach
das.
miteinander Spaß haben kann, dass man zusammen feiern kann und dass man sieht, ey, der lacht genauso wie ich. Und der hat genau die gleichen Ansichten teilweise, dass man ins Gespräch kommt, dass man einfach.
Naja, das ist ja auch das Absurde, dass ja gerade die AfD dort, wo die wenigsten Menschen mit Migrationsgeschichte leben, nochmal besonders stark gewählt wird.
Das ist noch das Harte an der ganzen Sache. Also wenn man dann überlegt, da sind dann wenig Ausländer da oder mit Migrations im Hintergrund Menschen, ist vollkommen, und da werden die AfD gewählt ohne Ende. Und weil derjenige mit der anderen Hautfarbe, der nimmt mir meinen Job weg. Aber möchte ich den Job überhaupt machen?
Ja, und auch da ist es, ich finde das natürlich auch aus Perspektive des demografischen Wandels so absurd, wie wir über Migration debattieren. Und gleichzeitig finde ich auch die Hauptargumentation für den Erhalt des Asylrechts in Deutschland beispielsweise, sollten natürlich trotzdem auch einfach menschenrechtliche Gründe sein. Ich finde, das Asylrecht war auch einfach eine Lehre aus der Zeit des Nationalsozialismus und wir erhalten das irgendwie nicht nur aufrecht, um unsere Wirtschaft zu schützen.
Nein, das eine schließt das andere ja nicht aus.
Richtig, richtig, ja.
Das eine schließt das andere doch nicht aus. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich habe einen Syrer, der hat Arzt gelernt in Syrien. Der darf hier in Deutschland nicht praktizieren. Wir haben aber hier in Deutschland zu wenig Ärzte. Der muss jetzt umschulen, damit er hier in
Ja,
Deutschland
ja.
bleiben kann. Aber wir haben kaum Ärzte. Der Körper in Syrien ist doch genau der gleiche wie der Körper in Hessen oder in Zwickau oder was auch immer.
Ja.
Oder sehe ich das, oder bin ich da vielleicht falsch? Oder bin ich da, habe ich falsche
Liegt da sehr
Ansichten?
richtig.
Habe ich da falsche Ansichten? Ne? Der IT-Fachmann in Indien oder in was weiß ich wo, der hat genau dieselbe Ahnung, wahrscheinlich vielleicht sogar noch mehr wie derjenige, der hier in Deutschland wohnt. Nur hat er eine andere Hautfarbe. Also.
Und ja, anders auch nur aus unserer Perspektive.
Ja,
Denn wir
natürlich.
haben ja auch die andere
Ja,
Hautfarbe.
natürlich. Also, das ist immer so ein bisschen, man möchte auf der einen Seite das und man möchte das, aber man möchte auf keinen Fall das. Wenn ich mir momentan angucke, wie, ne, ich vergleiche teilweise auch die AfD mit den Ideen von einem gewissen Donald Trump, das sind Brüder im Geiste, die beiden.
Und das Absurdeste, was ich aber aktuell wahrnehme, ist, dass gerade die CDU, die rückt in Teilen nach rechts und das bringt ihnen nicht mal machtpolitische
Nein.
Erfolge. Sie verlieren seit Jahren, aber trotzdem machen sie das. Und ich glaube, das hat bei mir leider auch zu der bitteren Erkenntnis geführt, dass es eben nicht nur machtpolitisches Kalkül war, mal kurz die Position in Teilen der AfD zu übernehmen, um deren Stimmen zurückzugewinnen und dann wieder ins demokratische Spektrum zurückzuführen, sondern dass leider ideologisch oft auch einige Überschneidungen da sind, die einfach inhaltlich präsent sind.
Ja, das finde ich so, also nicht, also ich kenne einige CDU-Politiker, die sind echt klasse.
Absolut, ja, klar.
Also die haben, also es gibt ja beide Seiten. Also es gibt CDU-Mitglieder, die, wo ich sage, ey, geil, dass du was du da von dir gibst. Und dann gibt es dann wieder so, wenn der Merz den Mund manchmal aufmacht, stehe ich da und denke mir so, was ist mit dir los? Was läuft
Ich
mit dir
war
falsch?
vor 2 Tagen in Düsseldorf zur Diskussion bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und solche Termine sind mir dann doch auch immer ziemlich wichtig, weil ich es eben wichtig finde, nicht nur an der eigenen Blase zu agieren und auch mal vielleicht Menschen zu überzeugen, die nicht mit allem d'accord gehen, was man irgendwie sagt und tut. Aber trotzdem fand ich dann dort auch schon wieder krass zu sehen, wie naiv an diese AfD-Parteiverbotsfrage beispielsweise herangegangen wurde. Und da war halt wirklich die einhellige Meinung zu sagen, nein, das verstärkt das Problem nur noch und die AfD ist mittlerweile zu groß und das verstärkt die Opferrolle dieser Partei. Und ich frage mich, ob diese Menschen irgendwann noch verstehen, dass die AfD ja auch immer wieder gesagt hat, dass die CDU der Hauptfeind dieser Partei ist. Also ja, das macht mich schon so ein
bisschen sprachlos. Nicht die Linke ist ihr Hauptfeind, sondern die CDU. Und das ist irgendwo, ich finde das so krass, weil ich habe manchmal das Gefühl, die hören gar nicht richtig zu, was die eigentlich sagen.
Absolut, ja.
Und das ist ja nicht mal nur die AfD, sondern da gibt es ja noch den Dritten Weg, da gibt es dann bei euch noch die Freien Sachsen, wo ich dann stehe, da denke mir so, Leute, was ist hier eigentlich passiert? Oder wenn ich mir jetzt einfach überlege, da gibt es dann diese Reichsbürger, wie jetzt zum Beispiel diesen König, den sie jetzt Gott sei Dank endlich abgesägt haben, König Peter irgendwas. Leute, es ist 11:55 mittlerweile.
Wenn nicht schon um 12.
ja, also, ne, also wenn ich mir überlege, da werde ich hier von meinem vom Nachbarn gefragt, sag mal, ist Deutschland eigentlich eine GmbH? Und ich stehe dann da und denke so, Junge, was geht in dir ab?
Ja, und ich glaube, die einzige logische Konsequenz kann sein, dass wir uns versuchen, weiter zusammenzuschließen und dass wir nicht immer versuchen, unser eigenes Süppchen zu kochen. Ich glaube, die Menschen in den Städten sind auf die Menschen im ländlichen Raum angewiesen und umgekehrt und die Menschen im Osten sind auf die Menschen im Westen angewiesen und umgekehrt.
Ja, natürlich. Es geht nur miteinander. Der Mensch ist ja ein Gemeinschaftstier, mehr oder weniger. Das geht nicht, dass der alleine irgendwo die ganze Zeit hockt. Das macht doch keinen Spaß.
So ist es.
Also mir geht's doch besser, wenn ich Kultur erlebe oder wenn ich mit anderen Menschen unterwegs bin, wenn ich andere Länder bereise und ich mir keine Gedanken machen muss, denkt derjenige jetzt, dass ich ein Rechter bin oder sowas in der Richtung und ich sitze mit dem am Lagerfeuer und esse mit dem zusammen irgendwas, das macht doch viel mehr Spaß, wie wenn ich nur in meinem abgegrenzten Bereich bin.
Ja, und genau das müssen wir weiterhin hochhalten, würde ich sagen.
Dieses Miteinander, das ist ja auch der Grund, weswegen ich mit dir sprechen möchte. Einfach, weil ich versuchen möchte zu verstehen, was geht bei euch ab. Und mittlerweile sehe ich, ich habe so viele Sachen in dem Buch mehr oder weniger gesehen, was bei uns im Westen passiert und was bei euch auch schon passiert ist was bei uns mittlerweile auch gang und gäbe ist.
Genau, ich kann vielleicht auch noch mal ein Beispiel erzählen. Ich war irgendwie vor 3-4 Wochen in München unterwegs und hatte da auch eine Diskussionsveranstaltung, eine Lesung. Und auch da fand ich es einfach wieder krass festzustellen, dass wirklich nach meinen Lesungen Menschen auf mich zugekommen sind, die meinten, ja, München ist ja wirklich eine chlorreiche, demokratische Blase. Vielleicht zu dem, was du da in Zwickau erzählst. Und ich kann das natürlich irgendwo verstehen, weil es ist ein anderes Leben in München als in Zwickau. Und andererseits finde ich es absurd, dass Menschen verständlicherweise mit Zwickau relativ schnell auch den NSU assoziieren, weil er eben in Zwickau untergetaucht ist, diese neonazistischen Terroristen. Aber in München gab es 2 NSU-Morde, den Anschlag am Olympiazentrum und auch weitere Vorfälle von extrem rechter und auch antisemitischer Gewalt. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wie unterschiedlich wir auf diese Orte gucken, weil wenn Leute den Begriff München hören, denken sie wahrscheinlich in allererster Linie an den FC Bayern oder ans Oktoberfest. Ja,
das ist genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Hessen, da fällt mir dann gleich als rechte Gewalt dann Hanau ein und Kassel und noch ein paar andere Kleinigkeiten.
Ja, ja.
Also das ist ja nicht so, dass ich sagen würde, es gibt's nur im Osten, sondern nein, es gibt's auch bei uns im Westen. Nur wir müssen einfach mal genauer hingucken. Wir müssen uns gerade machen. Und nicht nur bei einer Demonstration, sondern allgemein, wir müssen uns gerade machen. Und die Politik sollte in meinen Augen einfach langsam sicher eine Vision entwickeln, wo sie hin möchte. Was?
Das wäre das Beste. Und ich glaube, wenn es die Politik nicht von selbst übernimmt, dann müssen wir ein starker Ratgeber und Antreiber sein aus der Zivilgesellschaft.
Ja. Und nicht nur bei, ich finde es auch schlimm, dass zum Beispiel die ganzen Demos, die wir durchgeführt haben in ganz Deutschland, das waren teilweise, also hier in Gießen waren es die größten Demos seit Menschengedenken, aber ja, das sind ja nicht so viele. Und ich stehe dann da und denke mir so, ey, das ist die Mehrheit. Die Mehrheit schreit und sagt und die CDU sagt, na ja, aber ich weiß nicht, ob wir die AfD jetzt verbieten sollten. Ich stehe dann da und denke mir so, ja, aber was soll die Zivilgesellschaft denn noch auf die Beine bringen?
Absolut. Und ich bin ehrlich, ich zweifle manchmal in einigen Orten daran, ob die wehrhaften Demokraten wirklich in der Mehrheit sind. Aber dann verstehe ich auch, dass es vielleicht manchmal gar nicht darauf ankommt, sondern das, was zählt, ist, dass wir uns das solidarische Wir aufrechterhalten und dass wir uns weiter zusammenschließen und dass wir uns aufeinander verlassen können. Und ich bin einfach immer wieder froh zu sehen, dass es, ob in Bautzen, Grimma, Plauen, Zwickau, wo auch immer, es gibt eben immer noch dieses Wir und Menschen, die sich auch dort aufeinander verlassen können, obwohl der Druck von rechts außen so, so verdammt groß ist.
Richtig, und ich glaube, der ist bei euch leider Gottes noch, oder Gott, also von meiner Seite her, Gott sei Dank, ist er bei uns noch nicht so schlimm, aber ich finde, den Mut, den ihr habt, für die Demokratie einzustehen und wehrhaft zu bleiben, den finde ich einfach Wahnsinn. Und ich finde es einfach, ich danke dafür. Ich danke auch für die Bücher, die du schreibst, weil sie nicht mit erhobenem Zeigefinger dastehen, sondern einfach, du sagst, es ist so und so und wir müssen aufpassen, dass es nicht noch schlimmer wird.
So ist es. Wir geben weiter in unser Bestes und schließen uns zusammen. Vielen Dank.
Bitteschön, immer wieder gerne.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Also ich bin noch da.
Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlaunch.eu. Euer Markus.